Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 125 von Single Trails und Single Mold. Und heute unterhalte ich mich mit Thomas Schlecking. Und der Name Thomas Schlecking werden wahrscheinlich, gerade Leute, die jetzt in Deutschland oder in Europa Rennen fahren, mittlerweile ein Begriff sein. Ich kenne Thomas tatsächlich schon ganz, ganz lange aus meinen Anfangszeiten in der Mountainbike-Szene. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hi Thomas.
Ich freue mich auch. Hi Tobi.
Und weißt du, worauf ich mich wirklich sehr, sehr freue bei unserem Podcast? Endlich habe ich mal wieder jemanden gefunden, der mit mir Whisky trinkt. Weil meine Idee war ja eigentlich, dass unser Podcast so dieses Gespräch unter Freunden mit einem Glas Whisky in der Hand, wo man einfach mal über so Sachen spricht, über die man vielleicht sonst nicht spricht, so auf Messen oder da, wo man sich halt sonst so trifft. Und dann hat sich rausgestellt, dass Jasper ja den Whisky einfach nicht so mag. Von daher, es freut mich sehr, dass wir heute beide mit einem Glas Whisky in der Hand hier sitzen. Und wir werden gleich auf alle Fälle nochmal kurz drüber sprechen, welchen wir beide haben.
Sehr gerne.
Weißt du ungefähr, wann wir uns kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben? Weil du bist ja tatsächlich schon eigentlich so mit, seit dem Anfang in der Bike-Szene dabei oder auf alle Fälle so lange, wie ich die Bike-Szene verfolge. Und dann bin irgendwann ich dazugekommen und da haben wir uns kennengelernt. Weißt du noch ungefähr, wo das war? Oder durch wen?
Im Prinzip war der Anlass, glaube ich, damals, lass mich überlegen, 2007, 2008 gewesen sein. Oder war es früher? Boah, jetzt musst du ja auf die Sprünge helfen. Also ich bin nicht von Anfang an so als Urgestein in der Szene, das wir jetzt wirklich vermessen, sondern ziemlich genau eigentlich jetzt auch 20 Jahre hat mich die Eurobike, die jetzt aktuell parallel da stattfindet, nochmal daran erinnert. Ich habe nämlich die letzte Eurobike auf dem alten Messegelände nochmal miterleben dürfen.
Auf dem allerersten, oder?
Auf dem ersten alten Gelände, also in der Stadt Friedrichshafen, bevor es dann rausging vor die Tore sozusagen.
Genau.
Das war 2000 und, jetzt muss ich auch wieder überlegen, 2006 war das. Ja. Nee, 2001, ich komme schon langsam durcheinander. 2001,
das richtig, ist lange im Herbst. Her,
genau, also 20 Jahre, Bike-Szene, ja. Das andere lachen darüber, die haben 30 oder 35 Jahre, wie ein Dirk Jans oder ähnliche, aber gut.
Ja, aber es ist eben schon eine richtig lange Zeit und in dieser Zeit hat man richtig was erlebt. Und wir haben uns tatsächlich kennengelernt durch Thomas Wilkins.
Das ist richtig.
Genau. Der damals noch bei Grofa, glaube ich, war und mittlerweile woanders ist. Aber so haben wir uns kennengelernt und deshalb finde ich es auch total spannend, weil ich weiß immer nur so Auszüge aus deiner ersten oder aus der Anfangszeit von dir in der Mountainbike-Szene und da möchte ich jetzt so ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil wie bist du eigentlich zum Radfahren und dann nachher eben in die Bike-Industrie beziehungsweise in die Radszene gekommen?
So gesehen bin ich eigentlich, wenn man so will, Seiteneinsteiger. Also ich komme gebürtig aus dem Sauerland, habe Skilanglauf gemacht im Skiclub Brilon und im Skiclub Winterberg. Dann trainiert man natürlich auch in Willingen, weil das ist ja eigentlich eine Region, aber zwei Bundesländer, also zwei Skiverbände, ist aber dann viel unterwegs. Und dann war ich eine Zeit lang nochmal so semi-professionell im Langlauf unterwegs, 2 Jahre, habe das versucht nach dem Abi im Allgäu und zu der Zeit hörten wir dann 1989, da hat in Oberstdorf einer so Räder, da fährt man jetzt mit in den Bergen rauf und runter. Das war der Herr Heckmeier, der später den ersten Alpencross gemacht hat. Mhm. Der hatte damals die ersten Mountainbikes. Da hatte ich aber dann noch keins, ich bin da wieder zurück zum Studium ins Flachland nach Münster und dann haben mein Vater und ich uns zusammen 1989 sogar im Herbst das erste Mountainbike gekauft. Das wurde nach einem Jahr durch einen Einbruch gestohlen. Also hat man 1990 dann die Gelegenheit, das zweite zu kaufen und hatten einen Cannondale M500 mit Stargabel komplett starr und Cantilever-Bremsen von Cannondale, was man damals noch so hatte.
Ja.
Und damit habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren, Mountainbike zu fahren, noch ohne Helm, so Richtung Willing, so 40, 50, 60 Kilometer. Und viele Jahre nach dem Motto höher, schneller, weiter, also Höhenmeter bergauf zählten. Nicht heute Tiefenmeter oder irgendwie sowas, ne, sondern Höhenmeter bergauf, Strecke machen, das zählte.
Und mit höher, schneller, weiter waren auch nicht irgendwelche Sprünge gemeint, sondern es war wirklich, ja, das, was wir heute irgendwie Touren nennen oder was, genau.
Ja, nee, zum Trailfahren bin ich tatsächlich erst später gekommen. Um das Ganze abzukürzen, habe dann eine journalistische Ausbildung gemacht als Redakteur, habe in Düsseldorf dann 4 Jahre bei einem Mittelstandsblatt für Handwerk und Mittelstand gearbeitet und habe dann eine Stellenanzeige der Motorpresse gesehen, die einen stellvertretenden Chefredakteur bei der Mountainbike ausgeschrieben hatten. Dann habe ich mir gedacht, das wäre doch vielleicht was, weil Journalismus, Redakteurswesen und so weiter, das konnte ich, Zeitschriften haben wir da auch gemacht. Und ich dachte, ja gut, machst du Hobby zum Beruf.
Ja.
Na, jetzt war ich war eben nicht der Überfahrer irgendwie oder der Überschrauber, bin ich auch heute noch nicht. Also ich sage immer, schraubst du noch oder fährst du schon? Also lieber nach dem Motto fahren statt schrauben.
Ja, das ist bei mir genauso.
So, von daher bin ich dann 2001, Mitte des Jahres, nach Leonberg bei Stuttgart.
Und wie kann ich mir das so vorstellen? Also das war ja dann, klar, es gab Mountainbike schon, aber das war natürlich so eine Zeit, wo Mountainbike gerade erst in Deutschland aufkam und dann sich halt auch in der breiten Masse verteilt haben und dann natürlich auch diese Magazine interessant wurden oder da dann halt auch einfach ein Absatzmarkt für so Magazine waren. Wie seid ihr da reingegangen, beziehungsweise wie konnte ich mir oder kann ich mir so ein Magazin damals vorstellen? Was habt ihr alles beleuchtet und wie habt ihr Mountainbike an die breite Masse weitergegeben?
Ach du, die Magazine gab es auch schon ein paar Jahre, auch die Rivalität, die ja heute noch existiert, so im deutschen Markt Bike, Mountainbike. Damals gab es auch noch eine Bikesport News. Und andere Magazine, die es heute gibt, heute ist das ja auch alles viel digitaler, die gab es zu der Zeit natürlich nicht. Also es war noch komplett analog. Wir haben auch noch Fotos ausgesucht, auch als Dias, die reinkamen, in großen Mappen an Leuchttisch. Also nicht hier digital blättern am Bildschirm oder sowas, ne? Sondern wir haben noch jedes einzelne Foto vor uns gehabt. Und die Fotografen in den ersten Jahren, das war noch das Zeitalter analog, haben halt irgendwie auf einem Fotoshooting 30, 40, 50 Filme verballert. Und da musste aber auch jedes Foto, jedes zweite mindestens sitzen, weil ne, heute machst du klick, 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 klick und egal, irgendein Foto passt schon, so salopp gesagt. Ne? Ja. Und damals war das noch etwas anders. Aber von der Grundstruktur, vom Aufbau her, ganz ehrlich, unterschied sich das gar nicht so groß von dem, was heute gemacht wird. Das hatte natürlich eine andere Qualität, die Räder hatten eine andere Qualität. Das hat sich alles weiterentwickelt, aber so hier 2, 3 Tests in verschiedenen Klassen, 2, 3 Reisegeschichten, ein paar News, ein paar Schraubertipps. Das Grundrezept ist nach wie vor das gleiche.
Nur das ist ja mittlerweile, also gefühlt hat ja jede Marke ihre eigene, ja, ihr eigenes Fahrrad beziehungsweise so die Fahrradklasse entwickelt. Also von, ja, ganz viele Laufradgrößen, dann die ganz vielen Federwegsbereiche und so. Das war damals ja noch ein bisschen anders, oder? Das war ja jetzt ja noch nicht die Zeit der riesigen Federwege, es sei denn, du bist halt Downhill gefahren, aber so im Tourenradbereich haben die sich ja dann doch sehr geähnelt oder gab es sehr große Unterschiede?
Boah, ich müsste jetzt, bevor mich jetzt einer steinigt und ich irgendwas Falsches sage, was damals im Test war, also Freeride gab es natürlich schon. Also auch die Flowrider von Rocky Mountain, die waren um die Zeit, Anfang der 2000er Jahre, kamen ja auf. Jetzt weiß ich nicht, aus dem Bauch aus würde ich sagen, das waren 140, 150 Millimeter wahrscheinlich, die so. Mazzocchi war ja schon ein Thema zu der Zeit oder noch ein großes Thema als Gabelhersteller, wird vielen ja was sagen. Und die haben dieses Thema natürlich auch stark weitergetragen. Also wir waren schon weiter als diese Nummer damals in Kaprun bei den ersten Downhills, wo die irgendwie mit 70 oder 80 Millimeter gefahren sind oder so. Ja. Das, die und Elastomergabeln und so, das war schon, da waren wir schon weiter.
Die war zum Glück also, vorbei.
Die waren zum Glück vorbei und es etablierten sich ab diesem Zeitpunkt auch Scheibenbremsen. Also irgendwann hat man ja, da ging es doch so ein bisschen, ja, Vor- und Nachteile, Scheibenbremse, und die war immer am Quietschen und irgendwie und hatte ständig Luft und so. Das wird ja alles mit der Zeit dann besser und irgendwann hast du darüber nicht mehr diskutiert. Mhm. Ich kann dir jetzt aber gar nicht den Punkt sagen, ab wo das gekippt ist und ab wo es nur noch, also keinen V-Brake-Test oder irgendwas mehr gab. Ja. Müsste ich nachgucken.
Ja, nee, ist ja. Aber ja, ich finde das halt total, total spannend, so mit, ja, dass ich einfach, vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich das ja fast überschlagen, was da so auf uns zugekommen ist. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja, auch für Magazine ist es gar nicht mehr so leicht, das alles auseinanderzuhalten, beziehungsweise das so aufzuschlüsseln, dass vor allem die Leser das auseinanderhalten können, oder? Also bei diesen ganzen, ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat.
Ja, ich beobachte das ja inzwischen nur noch so ein bisschen auch aus der Ferne und als Leser inzwischen wieder. Mhm. Ja, man kann jetzt sagen, ja, vielleicht wird es auch ein Stück weit übertrieben mit der Segmentierung. Da sind wir Deutschen aber auch, glaube ich, besonders weit vorne. noch aus der einen Kategorie noch eine Unterkategorie.
Ja, aber ich habe hier nochmal 5 mm weniger Federweg. Das muss doch nochmal eine eigene Kategorie wert sein.
So nach dem Motto. Naja, ich hab ja auch erst gedacht, ganz offen gesagt, Downcountry wäre ein Spaß, aber ist es ja anscheinend nicht.
Ja, das ist jetzt halt die neue Klasse, die halt irgendwie vor der Tür steht, oder? Wo ich sehr gespannt bin, was sich spannend anhört. Aber ich meine, das haben wir sonst auch schon gemacht, nur haben wir es halt irgendwie nicht so genannt. Also da bin ich gespannt. Du hast halt einfach da sehr, sehr viel erlebt in deinen Magazinjahren. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was so wirklich positiv was du dich positiv erinnern kannst? Irgendwas, was du, ja, was total Tolles passiert ist, beziehungsweise eher, wo du was total Tolles erlebt hast?
Ja, da gab es mit Sicherheit einiges. Ich bin mal beim Fotoshooting für eine Geschichte in Graubünden, oben an so einer Alm, habe ich extra darauf hingewiesen, Leute, passt auf, da vorne ist Kuhscheiße und so, hier schön absteigen, dass die Räder nicht dreckig werden und so, schön drüber tragen, und bin ich im Stehen da ausgerutscht und umgekippt und mit der Schulter in die Scheiße gefallen und habe die Schulter ausgekugelt. Das hätte ich nicht gebraucht. Alles gut. Kleine OP hinterher und merke ich heute nichts mehr von. Und dann gab es natürlich die Zeit, wo wir damals als Magazin diese Mountainbike, also 24-Stunden Mountainbike-Rennen etabliert haben. Erst mit München und damals einer Agentur und später dann in Duisburg, was der Stefan Salscheider heute noch macht. Da bin ich auch selber dann auch mitgefahren und in einem Jahr auch in so einem Viererteam mit, wie gesagt, Thomas Wilkens, mit Markus Hachmeier von Schwalbe und Kim Tofaute, damals bei Ergon. Mhm. Und da haben wir relativ gut abgeschnitten. Sind also Zweiter im Viererteam geworden und boah, das war eine gute Geschichte.
Ja.
Da sind wir ordentlich um den Kurs gepflügt, würde ich sagen.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da dann schon der Druck auch hoch ist, weil sowohl der Hachi wie auch Thomas Wilkens, die haben ja schon auch Biss, sowas dann ja doch erfolgreich durchzuziehen, oder? Bist du auch so, dass du da voll motiviert bist, oder war es für dich dann schon auch so, hui, ich muss jetzt hier wirklich alles zusammennehmen, damit ich hier noch eine gute Zeit hinkriege, damit die nicht sauer auf mich sind?
Ja, war schon Druck da. Aber kann jetzt durchaus selbstbewusst sagen, der langsamste war ich da bei weitem nicht von den
vier. Okay, ja, das ist das schon was.
Aber jetzt mal ganz kurz reingegrätscht, wie lange wollen wir eigentlich noch trocken hier sitzen?
Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch so für mich das Nächste gewesen. Ich möchte natürlich wissen, was du an Whisky da hast, weil ich habe mir einen schönen aus meiner Sammlung ausgesucht und bin natürlich aber auch immer auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen. Was hast du denn im Glas heute?
Du hast bestimmt mehr in deiner Sammlung. Da ist der Schrank und alles zu Hause einfach nicht groß genug. Ich habe gar nicht so einen super besonderen, keine Ahnung. Es ist etwas schwierig auszusprechen, deswegen verbinde ich damit auch eine kleine Geschichte. Ich versuch's halbwegs korrekt, Bannerhabban heißt er, kommt von der Insel Islay, ist natürlich ein Single Malt, natürlich aus Schottland, in der 12-Jahre-Edition, in der ganz normalen 12-Jahre-Fassung-Variante. Mhm. Ja. Genau, weil ich mag nicht so die super torfigen und rauchigen Whiskys und deswegen habe ich den mal probiert und ist einer von meinen Favorites.
Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Ich habe tatsächlich auch einen Whisky von der Insel Islay. Und zwar habe ich heute quasi den Rausschmeißer gewählt, und zwar den Lafroc Whisky. Und zwar das Quarter Cask, also quasi ein kleines Fass, wo der Whisky viel mehr Berührung zum Fass hat und dadurch nochmal viel, viel mehr Geschmack aus dem Fass aufnimmt. Und Lafroc ist dafür bekannt, dass die halt wirklich sehr, sehr rauchig sind. Und Lafroc ist auch eine der wenigen, fast schon die einzige Distillerie, die noch selber ihr Getreide trocknet und über dem Torf, ja, also eben über dem Torf trocknet. Und viele andere Destillerien geben das halt eben weg und kaufen das dann wieder zu. Aber Lafroc macht das alles noch selber, und die haben da so riesige Flächen, wo die, und so riesige Häuser, wo die halt diese das Getreide rösten. Das ist ganz spannend, und der schmeckt mir ganz gut und ist jetzt sicherlich kein Einsteiger-Whisky, sondern es ist immer so ein bisschen, als ob man auf ein Stück Holzkohle rumkaut, aber ich mag das manchmal ganz gerne. Ist jetzt auch nicht so der, den ich jeden Tag trinken würde, aber ich finde den ganz schön. Ja, also von daher, Prost!
Prost! Muss man erstmal sacken lassen. Mhm. Ne?
Das ist ja das Schöne am Whisky, finde ich, dass der hat halt immer sehr, sehr viel Alkohol, aber man trinkt sehr wenig und sehr langsam. Und deshalb finde ich, ist das immer einfach so ein schöner, für einen guten oder für einen schönen Abend ist das einfach ein schöner Drink, weil man halt wirklich eigentlich von einem Whisky nicht besoffen wird, weil man so wenig davon trinkt. Oder ich auf alle Fälle.
Man sollte ihn eher genießen als trinken tatsächlich.
Genau, ne? Also gerade hier diese, die du oder ich jetzt haben, die sind halt so komplex, dass man dann auch sehr schnell damit, also ich kann da gar nicht so viel von trinken, weil das ist irgendwie so mächtig. Aber schön. Genau. Den lassen wir uns jetzt noch ein bisschen schmecken. Ich möchte aber nochmal zurück kurz zu der Zeit oder von früher kommen. Kannst du dich noch an eine Sache erinnern von früher, wo du denkst, ein Glück ist es vorbei? Also irgendwie, ich meine, die Elastomer-Federgabeln, die hatten wir jetzt schon mal besprochen, die lassen wir jetzt raus, aber es gab ja sicherlich noch einige andere Sachen, oder? Irgendwelche Trends, die nicht so richtig funktioniert haben und wo man froh war, dass die dann doch eher wieder verschwunden sind.
Puh, das ist jetzt schwierig.
Die Zeit der gefederten Vorbauten, die war schon rum, oder?
Boah, das hat mich nicht mehr berührt. Ja. Also, bei mir ist es ja so, ich bin ein relativ großer Fahrer, mit 1,92, und ich habe immer bei Rädern gerne das Problem gehabt, dass selbst ein 52 oder irgendwas oder XL tendenziell gerne mal zu klein war und ich dann gerne Überschlagsgefühle oder so kriege. Und für mich, werden vielleicht einige sagen, was erzählt er jetzt? Ne? Also für mich ist echt froh, ich bin froh, dass 26 Zoll vorbei ist und ich auf 29 Zoll fahre, als großer Fahrer, vom Trailbike bis zum Enduro. Und ich bin auch froh, dass die Zeit der nicht absenkbaren Sattelstützen vorbei ist, und man das Ding rauf und runter fahren kann. Ja,
das stimmt, das sind zwei so Sachen. Also für mich ist, glaube ich, tatsächlich so die Sattelstütze ist so die krasseste Entwicklung, die ich so mitgemacht habe. Oder die halt wirklich, die hat einfach so viel verändert. Und natürlich 29er auch, ja. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Fahrer, aber ich liebe es trotzdem, 29er zu fahren. Und das gerade, was du gesagt hast, Überschlagsgefühl und so. Nee, da kann ich tatsächlich voll mitgehen. Das sind so zwei Sachen, die richtig irgendwie was verändert haben, oder? Du bist dann irgendwann vom Magazin weg, dann hast du so ein paar unterschiedliche Sachen gemacht Und dann haben wir uns irgendwann auf der Eurobike getroffen und hast gesagt, du machst jetzt ein Rennformat. Und zwar in Large. Und das war das erste Rennen der Trail Trophy. Und das war so ein Rennformat, was man eigentlich bis dahin, glaube ich, noch nirgendwo so richtig gesehen hat, oder? Was war so deine Grundidee, wie diese Trail Trophy aussehen sollte?
Ja, also das Format von der Grundfunktion gab es schon irgendwo, als ich wusste, ja, die Franzosen machen irgendwie, ich weiß nicht, ob es damals schon Enduro-Rennen hieß, jedenfalls irgendwelche Rennen, und auch Uwe Buchholz hat zu der Zeit ja schon was gemacht. Da,
genau, dieses Rennformat gab es schon, ja. Aber du hast ja, es gab ja viel, viel mehr drumherum bei der Trail Trophy.
Richtig, ja, richtig. Also der Anlass war einfach, ausgehend von den super schönen Trails in Lutsch, die es zu der Zeit gab und heute auch zum Teil noch gibt. Ein paar werden und dürfen teilweise auch gar nicht mehr gefahren werden, wie das halt gerne so mal so ist, wenn es dann auch zu viele Leute werden. Zu der Zeit war Lutsch halt noch nicht überlaufen, in keinster Form, war halt echt noch ein Geheimtipp. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, also irgendwie auch mit Trails, die wir hier zu Hause gefahren sind, so bei uns heißt das dann Wupperberge, rechts und links der Wupper, Solingen und so weiter, auf durchaus vorhandenen Trails gefahren, einfach mal zu gucken, wer ist denn jetzt hier, wenn es zählen würde, wer ist denn jetzt der Schnellere? Mhm. Aber mir so spaßig eigentlich nur. Und das haben wir dann da ausprobiert, also hier zu Hause sozusagen in den Wupperbergen mit so 15, 20 Leuten maximal an einem ganz ruhigen Samstagvormittag, wenn alle noch einkaufen und Auto waschen. Und ja, haben gemerkt, oh, das macht Bock und das müsste man noch mal ein bisschen größer machen. Hab dann für mich so ein Konzept gemacht, hab mit denen in Lutsch gesprochen, die kannte ich schon ein paar Jahre durch das Testival damals, was die Mountainbike ja auch in der Zeit, als ich dort aktiv war, da nach Lutsch gebracht hat. Und ja, einfach auch vor dem Ansatz her, die Region über so ein Produkt letztlich auch ein bisschen bekannter zu machen und den Leuten an drei Tagen, so war das Ziel, Freitagnachmittag mit einem Nightride auf Zeit fahren. Dann kann man schon mal, kann man nachts auf Zeit fahren, ne? Ist ja schon was Besonderes. Und dann Samstag und Sonntag, also an drei Tagen wirklich alle Trails der Region zu fahren und einzelne Abschnitte dann auf Zeit. Und das haben wir dann für 2009 wollten wir es schon machen, fehlten noch ein paar Sponsoren und dann haben wir es 2010 im Frühsommer das erste Mal dort gemacht.
Ich bin ja damals schon Enduro-Rennen gefahren und bin eben die besagten französischen Rennen gefahren. Ich bin auch Massenstartrennen gefahren und dies und das. Was ich aber bei der Trail Trophy irgendwie so spannend fand, ist, dass du hattest nie Stress, weil du quasi keine festen Startzeiten hattest. Und das war schon mal irgendwie so ein komplett anderes Konzept und es war viel familiärer. Und du hattest auch nicht so diese, jetzt alle 30 Sekunden einen Fahrer, sondern wenn du halt irgendwie mit einer Gruppe unterwegs warst, dann konnten auch irgendwie alle 5 Sekunden oder mal irgendwie eine Minute gar keiner kommen. Und das fand ich irgendwie schön, weil sich dann auch oft so Gruppen gebildet haben, die dann wirklich so hintereinander irgendwie die Trails gefahren sind.
Ja, Ziel war immer, dass man mit seinen Freunden auch diese Runde zusammenfahren sollte und dass es auch eben kein Zeitlimit nach hinten geben sollte. Sprich, dass wie bei vielen Rennen üblich Transferzeiten gelten, die du unbedingt einhalten musst und dann hast du irgendwie Panne und dann geht was nicht oder du kriegst irgendwo, höre ich immer wieder heute noch, kriegst bei der EWS irgendeinen Lift nicht und ist gar nicht dein Verschulden, dann bist du raus. Ist ja total, in meinen Augen total dämlich, ja, wenn du dann noch nicht mal was für kannst. Und ich fand einfach, es sollte halt einfach auch ein Jedermann-Rennen sein. Also ich wollte gar nicht diesen Anspruch haben, dass da jetzt die Profis und Semi-Profis unbedingt antreten, sondern für die gedacht, die damals gesagt haben, nee, Downhill-Rennen brauche ich nicht mehr. Für welche, die auch, ich habe immer gesagt, Leute, die sich wirklich zum ersten Mal eine Startnummer ans Rad machen für so eine Geschichte, die schon gut fahren können irgendwo, die Trails fahren wollen. Da stand für mich immer im Mittelpunkt, Trails zu fahren, mal leichter, mal schwerer, aber durchaus auch anspruchsvoll. Aber eben die sonst kein Rennen fahren würden, weißt du, nicht beim Megavalanche da im Massenstart antreten oder sonstige Geschichten. Und für die war die Trail Trophy gedacht und das hat auch, würde ich sagen, viele Jahre und eigentlich bis heute, auch wenn sich der Charakter ein bisschen geändert hat, muss man ganz klar sagen, aber funktioniert eigentlich bis heute.
Ja. Ja, und was natürlich war durch den Standort Larch, Bella Italia, dass du halt einfach auch noch viel so Kulinarik drumherum gemacht hast, ne? Und die Leute aus Larch natürlich extrem motiviert waren oder da sehr gastfreundlich sind und halt einfach dich so ein bisschen mit einem Grillabend oder sonstigen Sachen da das ganze Wochenende irgendwie so ein bisschen bespaßt haben. Also du hast wirklich die ganze Zeit nichts machen müssen und hast halt einfach immer ein total schönes Programm gehabt. Und das hat mir total Spaß gemacht und dann hast du irgendwann angefangen, die Trail Trophy auszubauen und bist von Larch jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich weg, aber du hast noch mehrere Orte dazu genommen, ne? Wie schnell ging das, dass du dann wirklich eine Serie zusammen hattest?
Also ich hatte von Anfang an das Ziel, dass es natürlich eine Serie werden könnte und auch sollte. Wir haben im zweiten Jahr dann bereits 2011 die Lenzerheide dazu bekommen. Das weißt du sicherlich auch noch. Du hast ja auch viele Jahre für die Lenzerheide als Botschafter fungiert, genau. Wenn ich das richtig so ausdrücke. Ja. Weiß ich gar nicht, warst du das 2011 schon? Das fing da gerade erst an oder kurz danach?
Nee, also als... Als die Trail Trophy so im Gespräch war, da war ich auf alle Fälle schon, war ich schon da und genau.
Ja gut, stimmt. Das passt ja auch perfekt. Wir hatten im ersten Jahr in der Lenzerheide ein bisschen Pech. Legendäres Rennen, erinnern sich aber viele noch von. Wir hatten nicht ganz so viele Teilnehmer bei der Premiere, aber wir sind bei 20 Grad am ersten Tag gefahren. Dann ist auch 5 Grad am zweiten Tag runtergegangen, Regen, mussten dann ein bisschen abbrechen und am nächsten Morgen, am letzten Tag, lag alles unter einer 20 cm Schneedecke im Tal und wir sind dann trotzdem noch 2 Stages im Schnee gefahren.
Genau, da kann ich mich noch echt gut dran erinnern. Ja, alles lag unter Schnee, vor allen Dingen das Schwalbezelt, was es, glaube ich, irgendwie nicht so richtig geschafft hatte.
Das hat es nicht ganz überlebt, genau. Das war richtig,
ja. Genau, und dann wurde quasi dieser Vibe, dass es halt aber auch immer was zu essen gibt und so ein Grundprogramm, was ist ja eigentlich, also das ist eben das, wo ich denke, das gab es vorher nicht bei Enduren. Da bist du hingefahren, bist dann Rennen gefahren, fertig. So.
Das wollte ich eben genau nicht mehr, dass du irgendwo hinkommst, deine Startnummer abholst, Rennen fährst und dann bleiben nur noch die aufs Podium kommen, zur Siegerehrung, ab nach Hause. Ja. Das war eben nicht die Philosophie dahinter, sondern die Region sollte sich präsentieren. Wir wollten mit dem Wettbewerb die Region auch möglichst umfassend zeigen, indem wir möglichst alle Trails an diesem Wochenende zumindest einmal fahren und abends, also zumindest am Hauptabend, an dem Samstagabend, trifft man sich zum gemeinsamen entweder Barbecue in Latsch unter freiem Himmel oder in der Lenzerheide waren wir dann auch in schönen Locations zum Abendessen zusammen. Das war eigentlich immer die Geschichte, genau. 2011 war dann das erste Mal das zweite Rennen dabei, auch 12. Und dann ist es 2013 gelungen, da ich ja dort mit dem Sportpark Rabenberg auch das erste Trail Center in Deutschland seinerzeit mit installiert habe, habe ich das natürlich genutzt, ganz eigennützig kann man durchaus zugeben, um mit Sven Röber da zu sagen, komm, lass uns hier auch gleich eine Trail Trophy machen. Und dann hatten wir 2013 das erste Mal die Serie mit den 3 Rennen, 14 dann auch. Und 2015 hatten wir dann 5 Rennen, gleich von 3 auf 5, weil uns der Kronplatz so ein bisschen zugeflogen ist, nachdem Giorgi Gogga zu viele italienische Rennen zu der Zeit hatte, wie er mir mal mitgeteilt hatte. Und endlich meine Bemühungen, doch im Harz mal was zu machen, auch endlich Erfolg hatten. Also Harz ist ja auch ein Gebiet, was du auch kennst, hat viele Trails, die liegen aber oftmals im Nationalpark, also da geht gar nichts, null, sodass wir immer gucken mussten, wo können wir denn außerhalb des Nationalparks was machen und dann die ersten Jahre so eine Kombination hatten zwischen Braunlage und St. Andreasberg und das war dann immer so ein Ortswechsel von einem Tag auf den anderen, ein bisschen blöd, auch für die Sponsoren, sodass wir uns dann die letzten Jahre immer in St. Andreasberg mit den Trails im Park, aber auch außerhalb mit frischen Stages aufgehalten haben. Und seitdem bewegt sich diese Serie dann immer zwischen 4 und 5 Standorten. In der Schweiz sind wir dann zwischenzeitlich von der Lenzerheide mal für 4, 5 Jahre in Flims-Lachs gewesen. Aber diese 4 oder eben 5 Austragungsorte haben wir dann eigentlich bis jetzt immer gehabt.
Und ich hatte immer so das Gefühl, dass Kronplatz wirklich da immer den Vogel abgeschossen hat und dass es von Trail Trophy ganz schnell zur Schlemmer Trophy geworden ist. Da stand halt da stand ja. halt wirklich das Kulinarische fast schon im Vordergrund. Und ich fand es so spannend, dass du halt auf der einen Seite hast du dieses Konzept gehabt, was halt sehr familiär ist, wo das war eher so, ach ja genau, wir fahren ja auch noch Rennen. Ja, aber dieses Miteinander, ein schönes Wochenende verbringen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass wirklich die ersten Jahre gar keiner so wirklich auf den Sieg aus war, sondern es hat sich dann auch jeder gefreut für den, der gewonnen hat, aber es gab jetzt nicht so einen Kampf. So, und dann hat man schon gemerkt, dass die Rennen dann doch ein bisschen, bisschen schneller werden, beziehungsweise viel von den Rennen war ja Blind Racing und auf einmal waren halt Leute da, die die Strecken trainiert haben und dann ging es halt so ein bisschen mehr Richtung Racing und dann fand ich es total spannend, dass es auf einmal hieß, du machst jetzt nicht nur Trail Trophy, sondern du machst auch die Alpine Enduro Serie, was ja eigentlich genau das Konzept ist, was du am Anfang nicht machen wolltest. Wie bist du dazu gekommen und warum hast du das gemacht?
Das resultiert so ein bisschen daraus, dass uns das Dreiländer-Enduro-Race am Reschenpass eigentlich vor die Füße gefallen ist, weil auch dort der damalige Veranstalter nicht mehr weitermachen wollte, konnte. Und Jürgen Schlender von Alutech, der zu der Zeit Regionssponsor war, dann gefragt hat, Mensch, guck dir das doch mal an, kannst du das nicht irgendwie machen? Und dann haben wir mit den Verantwortlichen vor Ort eine Übereinkunft getroffen und haben gesagt, okay, wir organisieren. Aber klar ist auch, ich glaube, viele, die ambitionierter fahren, Trails fahren, wissen, wenn man über die Dreiländer-Trails redet, Reschenpass, was das heißt. Das ist halt schon sportliches Trailfahren, Enduro, at its best, würde ich sagen, auf Naturtrails weitestgehend. Und dann zu der Zeit hatte ich auch noch ein paar weitere Mitarbeiter, so auf freier Basis, die waren dann mal in Paganella, so einfach mal zum Fahrradfahren und meinten, oh, wir haben da mal gesprochen, guck dir das mal an. Und dann bin ich nach dem Kronplatz mal nach Paganella und wir haben uns da, haben mir das auch angeguckt, Paganella auch, eine super Region zum Fahren überhaupt. Zu der Zeit gab es noch nicht die leichten Trails, da gab es fast nur die schweren. Und wir haben dort mit ihnen auch das Rennen gemacht und dann standen wir vor der Frage, ja, lassen wir irgendwo ein, zwei Trail-Trophys weg oder was machen wir? Nee, 7, 6, 7, das ist nicht, und auch die Zielgruppe und auch der Anspruch. Trail-Trophy sollte ja alles irgendwie noch fahrbar sein und Paganella, Reschen und auch teilweise am Kronplatz, die dann auch Naturtrails dazugenommen haben zu den bekannten großen Freeride-Lines, die jetzt nicht technisch unbedingt so schwer sind, sind aber nur schnell und lang. Dann hat ja der Macke dort vor Ort, der Trailbauer, dann auch so kleinere Lines in den Hang gegraben, die wirklich sportlich sind. Und bei Nässe nochmal, was wir gesagt haben, wir haben jetzt hier 2, 3 Standorte, die eigentlich eine ambitioniertere Zielgruppe bedienen. Und es gab ja auch die European Enduro Series nicht mehr und haben dann die Alpine Enduro Series so ein bisschen als Produkt zwischen oder sagen wir mal unterhalb der EWS und zwischen eine Trail Trophy und andere Rennen positioniert gesehen. Dass das für die, ich sage jetzt mal nicht semi-professionell, aber für die wirklich ambitionierteren, denen eine Trail Trophy teilweise dann auch zu leicht ist, gesagt, das ist das Rennen für euch. Es sind auch nur 3 Rennen, weißt du, weil wie sollst du jetzt in der EWS als Normalfahrer 7, 8 Rennen, wenn sie denn stattfinden. Also reden wir jetzt klar, nicht über Corona, sondern mal über die Vor-Corona-Zeit. Ne? Wie sollst du denn da nach Chile fliegen als Privatmann oder so weiter? Das können ja eh nur die Teams. Und wir haben gesagt, die Alpen, alles super geil zum Fahren. Es gibt so tolle Locations. Und wir nehmen hier die 3 raus, in der guten Zeit erreichbar, wo man zu guten Konditionen logieren kann, ob jetzt mit dem Wohnmobil oder in der Pension. Ein 2-Tages-Rennen, knackiges mit einem Training, im offiziellen, um das auch ein bisschen von der Trail Trophy abzugrenzen. Ja, und das hat auch 2 Jahre gut funktioniert. Und ja, die Alpine Enduro Series, muss man dann sagen, ist letztlich so ein bisschen ein Corona-Opfer geworden, weil dann 1, 2 Orte auch nicht weitermachen konnten, wollten. Wir mussten dann absagen. Und ja, deswegen haben wir zum Beispiel dieses Jahr jetzt eben nur die, nur in Anführungszeichen, die 4 Trail Trophys im Programm.
Aber wie schwer war das für dich, so dieser Step von Trail Trophy zu Alpine Enduro Series? Also von der Organisation wahrscheinlich fast vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du dich nicht ums Rahmenprogramm kümmern musstest. Vom Aufwand dort wahrscheinlich schwieriger, aber vor allen Dingen hattest du auf einmal mit einer ganz anderen Klientel zu tun. War das für dich schwierig oder ging das einfach ganz gut?
Ganz andere Klientel in Teilen ja, aber ich würde sagen, so die 20-30%, die dann teilweise bei der Trail Trophy, ich will nicht sagen unterfordert, aber gesagt haben, ah, hätten wir uns jetzt noch mehr gewünscht, vor allen Dingen auch längere Stages. Man muss ja auch sagen, bei der Trail Trophy haben wir auch, selbst wenn wir über Latsch reden, so richtig, richtig lange Stages, über 8, 9, 10 Minuten oder auch 10 Minuten plus für einen Durchschnitt. Also ich rede jetzt nicht von dem Topfahrer, aber für einen Durchschnittsfahrer um Platz 100, 120, haben wir ja in Latsch eigentlich auch fast nie machen können. Außer du hast dann eine Stage einmal von oben bis unten, aber dann ist ja schon fertig. Das wollten wir eben mit der Alpine Enduro Series bieten und das ging halt nur mit anderen Locations. Mhm. Und damit haben wir natürlich auch ein Stück weit, klar, ein anderes Publikum getroffen, was natürlich diesen ganzen entspannten Charakter etwas, ich sag bewusst, etwas zurückgedrängt hat. Dort fahren in der zweiten Hälfte auch Fahrer, jedermann, die das für Spaß machen. Aber vorne wird dann halt auch schon wirklich das Messer gewetzt und da wird auch auf Platz und Sieg gefahren.
Ja, das glaube ich eben auch. Aber die Leute haben dann aber auch ganz andere Ansprüche an Strecke, aber auch an Organisationen, oder?
Entschuldigung, das war der letzte Schluck aus dem Glas. ja, natürlich sind die Ansprüche gewachsen, wobei wir dann auch mit der Zeit natürlich auch unsere Qualität im Bereich der Ausschilderung, der Signalisation, der Trassierung der Strecken verbessert haben. Also so eine Trail-Trophy wie den ersten zwei Jahren in Latsch mit, ich sag mal, so wenig Flatterband zur Signalisation könnten wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr anbieten. Da würden auch viele sagen, ja, da habe ich ja gar nichts gesehen in der Kurve, wo ging es denn da rum? Mhm. Wobei wir wahrscheinlich immer noch teilweise ein bisschen mehr machen als sonstige Rennen. Wir wollen halt die Mischung machen zwischen notwendig, aber auch nicht mehr als nötig. Ne? Und in der Alpine Series, klar, erwarten die natürlich irgendwo, die kommen auch teilweise vom Downhill und einer EWS und da ist halt komplett irgendwie bebandelt, was wir aber bewusst nicht machen wollen. Also wir wollen jetzt nicht den Wald komplett links und rechts über Kilometer zuflattern. Mhm. Ne?
Du hast quasi das erste Rennen 2010 gemacht, jetzt haben wir 2021, das heißt, du machst 11 Jahre Rennen. Wie hat sich das Rennenfahren verändert in der Zeit?
Ja, wir sind im 12. Jahr. Wir hatten vor zwei Jahren ein Jubiläum in Latsch. Das war leider auch momentaner Stand die letzte, weil danach kam Corona und hat dann gerade auch immer die frühen Trail-Trophys im Jahr erwischt. Ja, wie hat sich das verändert? Bin ich nochmal bei der Laufradgröße? Damals alles 26 Zoll bis auf zwei Exoten vielleicht. Heute alles 29, 27,5. Und natürlich gehen die Leute ganz anders ran. Also der Style von vor, wenn du dir die Bilder anguckst, wir hatten das auch beim 10-jährigen Jubiläum in Latsch, so eine kleine Dia-Show. Es war schon amüsant. Es ist ja gar nicht so weit zurück, aber es ist eine andere Welt.
Naja, es sind 10 Jahre in einem Sport, den es jetzt circa 30 Jahre gibt. Also den gibt es jetzt schon länger, aber also es ist halt quasi ein Drittel der Zeit, wo es den Sport gibt. Also es ist, wenn man das da drin sieht, ist es halt einfach schon eine richtig lange Zeit. Und wenn wir sehen, wie sich Räder entwickelt haben, wie sich aber halt auch Fahrer entwickelt haben oder die Herangehensweise, ist es halt schon spannend zu sehen, wie einfach die anderen oder wie einfach die Leute das Format wahrnehmen, aber auch das Rennfahren an sich. Hast du das Gefühl, dass das Level generell höher geworden ist?
Ja, das würde ich durchaus sagen. Also das Level ist mit Sicherheit höher geworden. Worin genau der Grund liegt, ob das ein Enduro-Hype war, der vielleicht jetzt ein bisschen abflacht, aber der zumindest mal vor 2, 3, 4 Jahren richtig groß war, auch mit Teams und Ähnlichem, ne? Wo viele, wenn ich fahre, dann muss ich hier Enduro Trail, Enduro, das ist das, was ich machen möchte. Das stellt man auf jeden Fall fest. Und man stellt es auch fest an lustigen Zitaten. Ich kann und darf jetzt da keine Namen nennen, aber wir hatten letztens im Brandnatal unserer neuen Location jemanden am Start, der hat bei der Trail Trophy mehrfach gewonnen und ist jetzt im Brandnertal nochmal gefahren, weil neue Location, also neugierig, und wurde doch um einiges sozusagen weiter hinten platziert, als er es vielleicht gewohnt war. Und hat dann gesagt, du, ich glaube, ich werde langsam ein bisschen zu alt für diesen Sport. weil einfach die Jungspunde, hart gesagt, ihm um die Ohren fahren.
Ja,
weil das ist einfach so, ne? Die haben halt, also ich weiß nicht, ob die keine Angst haben oder so viel trainieren oder was die machen. Aber das ist halt, wenn du früh anfängst, das ist das, was mir zum Beispiel fehlt. Ich habe ja erst mit 21 das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen, weil früher hatte ich keine Chance. Ich war schon so alt, als die kamen. Ja. So, und dann weißt du auch, wenn du je früher du anfängst, desto besser. Ich habe halt mit 3 Jahren das erste Mal auf Ski gestanden. Ja, deswegen kann ich relativ gut alpin wie nordisch, beides.
Das läuft.
Parallel. Nee, das läuft, ja. Aber wenn du dann erst spät in so eine Sportart einsteigst, dann gewisse Skills, klar, die einen tun sich leichter, die anderen weniger. Aber wenn die Jungen früh damit anfangen und dann auf den Trails, und man sieht es ja auch überall, was in den letzten Jahren an Trails aus dem Boden sprießt, ob jetzt immer legal oder nicht, anderes Thema, aber was die Leute fahren, ja, dann denkst du ja, jeder Zweite ist gefühlt ein Enduro-Fahrer.
Ja. Okay, da kann ich gut nachvollziehen, ja. Dass da halt, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass das Level unglaublich besser geworden ist. Und das ist aber gar nicht mal, also ja, es gibt super viele Junge, aber es gibt halt auch überdurchschnittlich viele Ältere, oder die halt so gut auf dem Rad sitzen. Als ich angefangen habe, sind die Leute in dem Alter einfach noch gar nicht Rad gefahren, sondern das war immer so der Sport für die jungen Wilden, sage ich jetzt mal. Und du hast ja nie jemanden, ich sag mal, über 40 im Bikepark gesehen, das war ja einfach nicht. Und mittlerweile sitzen die Leute ja so gut auf dem Rad, und es ist halt wirklich, die Leute gehen mit ihren Kindern fahren, die, ja, also teilweise gehen die ja mit ihren Enkeln fahren. Also ich weiß, dass der Opa von Walli immer mit Walli unterwegs gewesen ist und die halt gemeinsam im Bikepark waren. Ja, und das ist halt irgendwie was, wo ich finde, was sich komplett verändert hat, dass das, es ist einfach viel, viel mehr geworden. Also die Zielgruppe ist einfach viel, viel größer geworden. Merkst du das auch so bei deinem, bei den Rennen, oder ist durch das Konzept der Trail Trophy schon immer eher so ein bisschen die ältere Zielgruppe angesprochen worden?
Och nee, da waren wir eigentlich prinzipiell offen. Klar, zu der Zeit waren diejenigen, die Trails in dem Maße fuhren, vielleicht gerade so, ich sag jetzt mal wirklich, wir haben auch mal den Durchschnitt ermittelt, das war so um die 30 zu der Zeit. Mhm. Ja. Ich müsste jetzt eine aktuelle Auswertung machen, wie das denn jetzt dieses Jahr war. Ist natürlich immer noch ein gewisser Anteil von Älteren dort, aber ich sag mal, über 40 und gerade 45 wird es dann wirklich dünner.
Okay.
Ganz massiv. Und der Anteil der sehr Jungen und auch der Anfragen, wir haben ja auch eine Altersgrenze, die ich einfach aus Sicherheitsgründen auch setze, die manchen einfach nicht niedrig genug ist, die wir aber dann einfach so durchziehen. Die Anfragen häufen sich auch. Ne? Mein Sohn ist 15 und kann er nicht doch fahren, und der fährt ja schon hier und so überhaupt. Ne? Mhm. Ja, das nimmt zu. Das liegt aber wahrscheinlich dann auch an teilweise an Vätern, die seit 20 oder 30 Jahren fahren und natürlich ihre Kids dazu bringen. Ja. Ne?
Jetzt hast du so viel eigentlich von dieser Renngeschichte eigentlich ja doch mitbekommen. Für dich war natürlich Corona eine schlechte Zeit, weil einfach keine Rennen stattfinden konnten. Für Mountainbiken grundsätzlich war es ja eigentlich eine ganz gute Zeit, weil so viele Leute wie in Corona sind noch nie aufs Rad gekommen in so kurzer Zeit. Und die werden wahrscheinlich, oder viele von denen werden ja wahrscheinlich dabei bleiben und vielleicht auch irgendwann mal als Kunde bei dir beim Rennen da sein. Wie siehst du denn jetzt, wo Mountainbiken einfach so populär wird und auch wirklich voll Breitensport ist, wie siehst du die Zukunft des Rennenfahrens?
Puh, gute Frage. Ja, es wird sich wahrscheinlich auch da ein Stück weit weiter vielleicht diversifizieren, und vielleicht wird auch nochmal das ein oder andere neue Konzept kommen. Über das Thema IMTB haben wir jetzt gar nicht gesprochen und Rennen, weil da gibt es ja bisher zwar Angebote, aber die aus meiner Sicht noch nicht wirklich tragfähige Teilnehmerzahlen generieren. Mhm. Und ja, wie weit jetzt Enduro Racing so weiter populär bleibt, boah, wird schwierig. Also es steht und fällt dann letztlich mit Angeboten und Konzepten. Vielleicht kommt auch wieder eine Bewegung, ähnlich Gravel gerade, um jetzt mal kurz ein Stichwort in die Runde zu werfen, wo man einfach sagt, es ist auch schön, einfach nur mal wieder Fahrrad zu fahren. Weil damals war bei Trail Trophy eigentlich der Anspruch, ja, wir wollen doch einfach nur zusammen Fahrrad fahren gehen. Okay, wir messen die Zeit und am Ende gucken wir mal, wer der Schnellste ist. Ne? Und das hat sich natürlich, wie wir gerade festgestellt haben, schon etwas gewandelt. Es ist mehr wirklich klassisches Racing geworden. Vielleicht gibt es auch wieder dann, ne, jede Bewegung erzeugt eine Gegenbewegung. Dann eine Geschichte, wo man sagt, ja, wir gehen jetzt einfach nur wieder Fahrrad fahren. Hm.
Das heißt, für dich ist es wirklich komplett offen und du schaust einfach, wie es wird und machst die Trail-Trophys so weiter, wie sie gelaufen sind, solange wie du Spaß dran hast?
Ja, genau. Solange wie ich Spaß dran habe. Ja.
Du hast gerade schon eigentlich das Stichwort gegeben, und zwar, wo du jetzt gerade dran Spaß dran hast, ist ein neues Konzept zu entwickeln, was jetzt in ein paar Wochen stattfindet, und zwar die Gravel Games. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Ja, da bin ich auch ein bisschen mitgepusht worden durch einen Mitarbeiter von mir, der auch schon mal früher bei der Trail Trophy dabei war, der auch schon andere Sachen gemacht hat, der Daniel Wegerich bei der Bike Arena Sauerland mal war und mich so ein bisschen zum Gravel gebracht hat. Gut, ich bin immer Rennrad parallel gefahren zum Mountainbiken, also immer schon. Mhm. Aber das Rennradfahren hat mir die letzten, na, ich würde sagen, 5-8 Jahre eigentlich keinen Spaß mehr gemacht. Zumindest wenn man hier am Rande vom Ballungsraum unterwegs ist, die Aggressivität auf der Straße nimmt einfach zu, du hast echt keinen Spaß mehr. Und da ist das Gravel für mich wirklich das Spaßrad schlechthin geworden, weil du einfach, ja, ich will nicht gleich sagen langweilige Forstwege, aber zumindest Forstwege, alles, wo du mit dem Rennrad nicht drüber fahren möchtest, weil keinen Spaß hast, und mit dem Trailbike oder auch Hardtail einfach nur in den Boden trittst, aufgrund der Stollenreifen, mit dem Gravel einfach drüber fliegst. Und dann kommt mal ein leichter Trail, da lachst du auch drüber und fährst weiter. Also das Rad wirklich für alles, um zur Arbeit zu fahren, zurück, um eine Runde zu drehen, auch wie vorhin am Nachmittag mal mit der Freundin irgendwie 35 Kilometer Hausrunde zu fahren oder so. Das ist für mich einfach, ja, wirklich eine neue Radgattung, auch wenn es einige vielleicht immer noch belächeln, so nach dem Motto, was hat die Fahrradindustrie sich hier da wieder ausgedacht. Mhm. Nee, also das Rad kann wirklich mehr, das weißt du ja selber bestens. Ja. Die ganzen Möglichkeiten, die du damit hast. Und wir haben dann gesagt, wir haben hier im Ruhrgebiet, indirekt bin ich ja auch ein Kind des Ruhrgebiets, da meine Eltern aus Essen damals ins Sauerland ausgewandert sind in 60er Jahren, habe ich trotzdem ein Faible für diese ganze Industriekultur. Und dann gibt es die Halden, die habe ich auch anfangs unterschätzt, was man da machen kann, Aussichtspunkte und Ähnliches, nur so als Stichwort. Und es gibt super Gelände und wir haben einfach gesagt, Mensch, im Ruhrgebiet wird auch so viel gefahren, du hast so viele Sachen, die du da entdecken kannst, was kein Mensch vermutet, an Grün, an netten Geschichten, an Bütchen, an Seen, an allem. Also das muss man einfach mal erleben und haben gesagt, das Ruhrgebiet wäre doch perfekt, um das Thema Gravel noch auf eine andere Ebene zu heben und wirklich nochmal so ein Festival, aber nicht um des Festivals willen, sondern einfach so eine Plattform und alles zusammenzuholen und auch nicht nur die, wie man heutzutage gerne sagt, die Core-Szene, die jetzt unter 150 Kilometer am Wochenende gar nicht aus dem Haus gehen, zu haben, sondern auch Leuten das Thema nahezubringen, die noch neugierig sind und damit noch gar nicht viel anfangen zu können oder die Gravel und gar nicht wissen, dass sie Teil einer Gravel-Szene sind oder so, ja. Um das alles zusammenzubringen. Und deswegen unter dem Stichwort Gravel Games, das Festival, 2-3 Wettbewerbe auch, also im ersten Jahr werden es jetzt nur 2 sein, weil wir auch Corona-bedingt natürlich lange nicht wussten, ob es denn stattfinden kann. Im Moment sieht es so aus, dass wir es in 3 Wochen machen können. Ja, das so ein bisschen Wettbewerb, Challenge, paar Türchen durch die Region, um so ein paar hier zum Schloss, da zu einem Obelisken und was weiß ich zu fahren, zu einem Zechenturm, das alles so ein bisschen zusammenzubringen.
Das heißt, hier hast du aber eigentlich wieder die gleiche Idee, und nicht die gleiche Idee, aber einen ähnlichen Ansatz wie bei dem Anfang der Trail Trophy. Das heißt, du packst quasi das Radfahren mit Kultur, mit Erlebnis zusammen. Und es geht natürlich ums Radfahren, aber es geht eigentlich um viel mehr, oder?
Ja, genau. Es geht um ein Gesamterlebnis, mal mit anderen ein bisschen eine Runde zu drehen und hinterher bei, wenn du jetzt nicht Vegetarier bist, Pommes Currywurst noch einen Pilz zu trinken. klar, wir haben auch Kaffee, der darf ja beim Graveln auch nicht fehlen. Einfach eine gute Zeit zu haben da an diesem Wochenende.
Also was ich halt faszinierend finde, ist, ich bin ja auch in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen und bin sehr, sehr viel dort unterwegs gewesen zum Mountainbiken. Also das ist eigentlich das, wo ich so Mountainbike-mäßig aufgewachsen bin, weil der Ruhrpott einfach trailmäßig so unglaublich viel zu bieten hat, was, glaube ich, außerhalb des Ruhrgebiets alle Leute unterschätzen. Und jetzt war ich auf einer Gravel-Tour einmal durch den Ruhrpott, wo wir halt einfach auch sehr viele von diesen Plätzen, Zeche Zollverein, Eddies Durst und Wurst Express zum Currywurst essen, und so gesehen haben, verschiedene Halden. Und es ist wirklich so unglaublich faszinierend, wie kulturgeladen, geschichtsgeladen eigentlich diese Region ist, aber wie schön die auch ist. Man muss immer ein bisschen den Faible für das, ich sag mal so, shabby chic haben, aber wenn du oben auf einer Halde stehst und du guckst in die Ferne, du siehst ja fast nur Bäume. Obwohl, wenn du auf eine Karte guckst, dann siehst du eigentlich nur Grau. Ist einfach so ein riesiger grauer Fleck auf der deutschen Landkarte. Aber wenn du dort stehst, ist es einfach, Natur pur quasi. Mit ein paar coolen Sachen zwischendrin.
Genau, du hast verwunschene Bachtäler, wo du denkst, wie kommt das denn jetzt hier? Gerade war ich doch noch neben der Autobahn.
Ja.
Das ist das, was man eben nur in der Region selbst, wenn man vor Ort ist, erfahren kann und nicht mit nur einem Blick auf ein paar Fotos auf der Landkarte von oben und sagen, gut, das ist ja eh nur Stein da.
Ja. Ja, es bietet einfach sehr, sehr viel. Von daher finde ich es schön, dass du diese die Gravel Games machst. Zu welchem Datum machst du die? Muss man sich anmelden? Kann man einfach vorbeikommen? Und was genau erwartet einen dort?
Also Datum ist der 25. und 26. September, also Samstag, Sonntag, 2 Tage. Eintritt ist frei. Man kann einfach kommen, sich umschauen, Räder testen, sich vor Ort spontan zur Natur anmelden. Vorausgesetzt, wir haben dann Platz, aber Voranmeldung machen wir in dem Fall da jetzt nicht, weil dann melden sich 10 an und 5 kommen so ungefähr zu einer Tour. Deswegen bewusst nicht. Wir haben den Rondo Gravel Minator, so ein Ausscheidungsrennen. Da kann man sich auf unserer Website für anmelden. Rose macht den Gravel Master. Das ist so ein bisschen ein Bikepacking-Wettbewerb, kann man sagen, wo du verschiedene Stationen absolvieren musst.
So schnell wie es geht, die Luftmatratze aufpusten.
So ähnlich oder möglichst effektiv packen. Ja. Ne? Solche Dinge. Da kann man sich auch für anmelden vorab oder sollte man sich anmelden vorab. Aber sofern noch Plätze sind, kann man sich für diese beiden Wettbewerbe eben auch noch vor Ort anmelden. Und ansonsten wirklich einfach vorbeikommen. Gibt sicherlich auch ein paar Prominente, die auf dem Gravel unterwegs sind, die vor Ort anzutreffen sind, bei einer Tour mit rumfahren. Ja, das ist unser Programm.
Das klingt auf alle Fälle super spannend und ich überlege, ob ich auch vorbeikomme. Und wie gesagt, ich finde es super, dass du das machst. Ich liebe das Ruhrgebiet. Und was mir immer auffällt, wenn ich mit dir rede, ist, dass du hast einfach so viel Sachen, die du machst, so viel Themen, mit denen man, über die man mit dir sprechen kann. Und wir haben jetzt quasi ein großes Thema, und zwar das Trailparkbau und Trails, noch gar nicht angesprochen. Und ich würde mir das vielleicht auch für diese Folge sparen. Und vielleicht nochmal irgendwann eine extra Folge nur zum Thema Trailparks. Wie schaut es eigentlich in Deutschland mit legalen Trails aus mit dir machen? Weil auch da hast du halt einfach ein unglaublich großes Wissen und hast schon so viel gemacht, dass das sicherlich mehr hergibt wie noch ein paar Minuten hier in der Folge. Mir hat super viel Spaß gemacht, mit dir Whisky zu trinken und so viel von dir zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne. Mein Glas ist, wie gesagt, schon länger leer. Vielleicht mache ich gleich noch ein zweites. Nee, mal schauen. Nee, hat mir auch Spaß gemacht, Tobi. Und zu dem angesprochenen Thema sehr gerne. Da haben wir auch demnächst, denke ich, noch mal wirklich Neues zu berichten. Und das ist auch noch mal ein abendfüllendes Thema.
Genau, auf alle Fälle. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg mit den Gravel Games, mit der Trail Trophy und allem, was du so machst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder und gehen ein bisschen Radfahren.
Und du musst vorbeikommen im September.
Genau. Also, mach's gut.
Alles klar.
Tschüss.